Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit.
Heute mit Thomas Macho, Philosoph, Kulturwissenschaftler und Autor. Hier zu Gast an meiner Seite in dieser Stunde. Mein Name ist Anke Schäfer.
Wunderbar.
Heute und morgen trifft sich die Bundestagsfraktion der Linken in Berlin. Auch die SPD kommt zur Klausurtagung zusammen. Es stehen die Landtagswahlen an im Osten. Und die AfD macht der Linken kräftig Konkurrenz. Herr Macho, was sagen Sie? Muss da jetzt Ruhe einkehren vor den Wahlen in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen?
Ja, vielleicht nicht Ruhe, aber ein bisschen mehr Einigkeit wäre natürlich schon
wünschenswert. Könnte man sich wünschen. Ja. Das sagt natürlich auch die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping. Sie hat heute früh im Deutschlandfunk gesagt:
Wir können vor dem Rechtsruck nicht kapitulieren, sondern wir müssen jetzt wirklich den Kampf um andere Mehrheiten in der Gesellschaft aufnehmen, um fortschrittliche. Und ich denke, wir müssen etwas vorbereiten, und zwar einen grundlegenden Politik- und Regierungswechsel. Und das ist ein ganzes Stück Arbeit, was da vor uns liegt. Und dazu brauchen wir eine geeinte Linke.
Also eine geeinte Linke, und man will einen Politikwechsel. Was könnten denn die Themen sein aus Ihrer Sicht, Herr Macho, worauf die Linke jetzt wirklich Wert legen sollte?
Also man müsste vor allem diese Flügelkämpfe, die ja oft an die alten Streitereien zwischen Realos und Fundis bei den Grünen erinnern, man müsste diese Flügelkämpfe beenden können. Und man müsste einige Themen haben, auf die man sich wirklich konzentriert. Das Thema soziale Ungleichheit zum Beispiel, das ja ohnehin bei der Linken traditionell eine große Rolle gespielt hat. Vor allem aber müsste man sich mit einem Problemstoff intensiver auseinandersetzen, der zum Traditionsbestand der Linken gehört. Die Frage nach der Globalisierung. Ich finde es sehr merkwürdig, dass unter der Linken gegenwärtig eben vor allem ein negatives Bild von Globalisierung dominiert, während eben die ganze Tradition dieser Partei eigentlich auf ein positives Bild von globaler Verantwortung und globalen Kontexten zielt.
Ja, Sarah Wagenknecht sagt ja auch, wir denken weiter global, trotzdem müssen wir zum Beispiel beim Thema Flüchtlingspolitik genau hinschauen. Also wenn ich Sie recht verstehe, ist es das, was sie will. Sie nennt ihre Bewegung Aufstehen. Sie steht aber wegen dieser Flüchtlingspolitik eben in der Kritik, weil sie sich zum Beispiel daran stört, dass diese Überschrift offene Grenzen für alle, dass das so gefordert wird. Sie sagt, offene Grenzen für alle, so können wir das nicht stehen lassen.
Ja, man kann dagegen allerdings auch einwenden, dass es offene Grenzen für fast alles gibt, für Güter, für Dienstleistungen, für alles, was mit Digitalisierung und den neuen Medien zu tun hat. Nur den Menschen wird diese offene Grenze verwehrt, und das muss man auch mal entschieden und genauer reflektieren, als das bisher manchmal geschieht.
Na gut, aber sie sagt, es ist ja nicht realistisch zu sagen, alle können kommen. Sie sagt, das Grundrecht auf Asyl müsse es unbedingt natürlich weitergeben, aber dann muss Zuwanderung auch reguliert werden.
Ja, aber da sind sich im Moment ohnehin alle einig. Da kann die Linke sozusagen nicht viel ernten, weil das eine Position ist, die ohnehin von den meisten Parteien vertreten wird.
Gut, aber viele innerhalb der Linken sind ja dagegen, was Sarah Wagenknecht sagt. Also wir nehmen zum Beispiel den Mann, der die Gegenbewegung Unteilbar maßgeblich stützt, das ist der Abgeordnete Thomas Nord. Und der sagt eben, wir müssen uns klar davon abgrenzen, von diesem Kurs von Frau Wagenknecht.
Ja, ich verstehe diesen Flügelkampf ganz gut, aber er hat eben sehr viel damit zu tun, dass diese Position zu dem Prozess der Globalisierung uneinheitlich geworden ist innerhalb der Linken. Und Globalisierung haltet fast immer gleich mit Neoliberalismus und mit Finanzkapitalismus und dergleichen mehr identifiziert wird, und kein positives Gegenbild existiert. Und ich denke, bevor man das nicht hat, kann man dann auch die Frage von Migration und Zuwanderung nicht vernünftig diskutieren. Mhm. Die Tradition der Linken war immer eine internationalistische, eine globale. Man hat mit großer Skepsis vor 100 Jahren über den Sozialismus in einem Land nachgedacht.
Die SPD geht heute auch in Klausur, kämpft dafür, dass sie wieder mehr Wähler gewinnen kann. Was raten Sie der SPD mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten?
Ja, die SPD ist im Moment in keiner beneidenswerten Situation, weil sie halt Regierungsverantwortung trägt und obendrein diese Regierungsverantwortung auch nur recht widerwillig übernommen hat. Und das sind halt Bremsklötze, die man vielleicht nicht ganz so leicht aus dem Weg räumen kann, wenn es darum geht, die Gunst der Wähler und Wählerinnen zu erringen. Auch die SPD legt sich natürlich mit gutem Grund auf bestimmte Grundthemen fest. Und die Frage ist eben auch hier, ob man nicht, wie soll man sagen, mehr Wagemut in Bezug auf ältere Themen der Sozialdemokratie beweisen müsste und zeigen müsste, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so populär wirken, aber doch wichtig
sind. Wie zum Beispiel?
Ja, eben zum Beispiel auch die Frage nach, im Fall der SPD, die Frage nach den Entwicklungen und Veränderungen und Transformationen der Arbeitsgesellschaft.
Ja, da geht es um Löhne, Renten, auch um Pflege, um Miete. All das hängt ja irgendwie zusammen.
Hängt miteinander zusammen.
Gestern gab es das starke Familiengesetz. Würden Sie sagen, das war ein Schritt in die richtige Richtung?
Das könnte ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Sehr ernst meint es der Europäische Gerichtshof. Der klärt nämlich jetzt zur Stunde, inwieweit wir von Suchmaschinen fordern können, dass Links gelöscht werden, die wir nicht mehr im Internet sehen wollen. Der Generalanwalt hat heute seinen Schlussantrag in dieser Sache vorgestellt. Das ist immer ein wichtiger Hinweis dann darauf, wie das Gericht am Ende sich entscheidet. Anträge sind anhängig zu zwei Fragen, nämlich wann sind Betreiber, Internetbetreiber dazu verpflichtet, Links zu löschen und wie gründlich müssen sie das dann tun, wenn sie dazu verpflichtet sind. Hier zu Gast in dieser Stunde der Philosoph und Kulturwissenschaftler Thomas Machow. Herr Machow, ich meine, das scheint wohl zu stimmen. Das Internet vergisst eigentlich nichts. Ist das ein bedrohliches Szenario? Brauchen wir daher solche gerichtlichen Vorgehensweisen, um dagegen vorzugehen?
Im Moment, angesichts der ganzen Diskussionen um Datenleaks und dergleichen mehr, scheint es natürlich sinnvoll, das zu fordern. Auf der anderen Seite muss man natürlich daran erinnern, dass es auch was damit zu tun hat, wie ich mein Leben führe. Wenn ich ein Leben in der Öffentlichkeit beruflich führe oder auch in der Öffentlichkeit, die uns das Internet bietet, mich auf vielen Netzwerken tummle, dann wird es wahrscheinlich sehr viel schwieriger sein, sich aus diesen Kontexten dann, sei es postmortem oder auch weil einem ein Link nicht passt, wieder zu entfernen.
Mhm. Uns zugeschaltet auch Nico Herting, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Hallo, Herr Herting.
Grüße Sie.
Wie wichtig sind denn diese beiden Fragen des Generalanwalts, die ich eben skizziert habe? Sie haben sich das schon durchgelesen, haben sich die Anträge durchgelesen. Wie wichtig sind diese Fragen?
Also bisher kennen wir ja nur die Pressemitteilungen. Das ist nur eine geraffte Form dessen, was der Generalanwalt da heute in den beiden Fällen gesagt hat. Das eine ist eine Frage, die Gemüter bewegt, seitdem das Recht auf Vergessen erfunden wurde vom EuGH vor ein paar Jahren, nämlich die Frage, ob jetzt der Betroffene, der Löschung verlangt, auch verlangen kann, dass also weltweit in allen Suchmaschinen, egal ob das jetzt in Amerika ist oder in Asien ist oder in Europa ist, zu löschen ist. Da hat der Generalanwalt eine Bremse eingebaut und so verstehe ich jedenfalls das, was in der Pressemitteilung steht, gesagt, dass das europäische Datenschutzrecht eben nur in Europa gilt und jetzt nicht weltweit einem die Handhabe geben kann, also auch dann überall gelöscht zu werden. Das hat eine positive Seite, wenn man das mal umgekehrt spiegelt, weil was würde man sagen, wenn jetzt das so wäre, dass ein russisches, ein chinesisches Gericht entscheiden könnte, dass bestimmte Sachen weltweit aus dem Internet verschwinden müssten. Das wollen wir ja auch alle nicht. Das ist der eine Fall, also eine gewisse Umgrenzung und Einschränkung bei diesem Recht auf Vergessen auf Europa. Und die andere Entscheidung, das ist die Entscheidung, wie es sich mit besonders sensiblen Daten verhält. Besonders sensible Daten sind Gesundheitsdaten beispielsweise, aber auch Daten über Religion, Herkunft, Parteizugehörigkeit. Und da hat der EuGH die Frage zu entscheiden, ob man per se verlangen kann, dass solche Daten dann aus den Ergebnissen von Suchmaschinen gelöscht werden. Da hat der Generalanwalt jetzt gesagt, da müssten die Suchmaschinenbetreiber eine Abwägung vornehmen. Einerseits zwischen den Persönlichkeitsrechten der Betreffenden und andererseits dem ja auch nicht ganz unwichtigen Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, also letztlich eine Einzelfallentscheidung vornehmen. Auch das ist zunächst einmal eine abgewogene Linie, mit der man, denke ich, leben kann.
Mhm. Also die Einzelfallentscheidung ist wirklich, würde ich sagen, das Stichwort, das Wichtige. Ich will noch mal gerade sagen, es gibt ja zwei Verfahren, die zurzeit beim EuGH anhängig sind. Und da geht es unter anderem um einen Spanier. Der hatte von Google verlangt, bestimmte Links aus der Ergebnisliste zu entfernen. Die erschienen eben, wenn man ihn googelte, und die handelten von einer längst erledigten Zwangsversteigerung eines Grundstücks. Und ist das dann kann man sagen, fällt das unter die Überschrift sensible Daten? Das heißt, musste das dann in Zukunft auch tatsächlich gelöscht werden?
Das ist der Fall, der schon 2015 vom EuGH entschieden worden ist. Da hat der EuGH gesagt, ja, das muss gelöscht werden.
Okay.
Da das in dem konkreten Fall auch 20 Jahre bereits zurücklag.
Okay, und wenn man jetzt sagt, sensible Daten, welche sozusagen fallen darunter?
Na, sensible Daten ist zum Beispiel schon, dass man sagt, also ein Politiker gehöre der AfD an.
Mhm.
Das ist ein Datum über eine politische Überzeugung, und da diese Daten besonders hohen Schutz haben nach dem Datenschutzrecht, wurde in Frankreich in Fällen argumentiert, dass in solchen Fällen es gar keine Abwägung gäbe, sondern in solchen Fällen immer gelöscht werden müsse, wenn der Betreffende das nicht wolle. Und das sieht der Generalanwalt allerdings anders und sagt, auch da kann die Presse, die Meinungs- und die Informationsfreiheit dafür sprechen, dass man das hinnehmen muss, dass diese Sachen auffindbar sind. Aber das ist eine Frage des Einzelfalls. Einzelfälle wird der EuGH hier nicht entscheiden, sondern er wird hier nur diese Grundsatzfrage entscheiden. Die Abwägungen müssen dann wiederum die französischen Gerichte vornehmen, von denen der Fall herkommt.
Mhm, Inwiefern ist die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die seit Mai letzten Jahres erlassen ist, inwiefern verbessert die auch die Lage?
Das ist leider eine komplizierte Frage, weil die Fälle gehen alle noch nach dem alten Recht.
Mhm.
Das heißt, wie es nach dem neuen Recht ist, wird der EuGH nicht entscheiden. Im neuen Recht ist leider der Schutz der Informationsfreiheit vollständig den Mitgliedstaaten überlassen. Das heißt, da haben wir es mit einem Flickenteppich zu tun. Und das kann jedes der noch 28 EU-Mitgliedstaaten kann das so handhaben, wie sie möchte. In Deutschland haben wir da auch noch immer einen eher lückenhaften Schutz der Meinungsfreiheit. Jetzt im Verhältnis zum Datenschutz, da es noch an einem Bundesgesetz fehlt, das also klar macht, dass also auch auf, dass jetzt nicht nur nach den Pressegesetzen der einzelnen Bundesländer, sondern auch bundesweit Meinungsfreiheit immer ein Grund sein kann, weswegen auch mal der Datenschutz zurückstehen muss.
Sagt Nico Herting, Rechtsanwalt und Honorarprofessor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Danke Ihnen, Herr Herting. Im Bode-Museum ist ja diese unglaubliche Münze gestohlen worden, 100 Kilo schwer, im März letzten Jahres. Die war 3,8 Millionen Euro wert, also nicht eine Million, auch nicht 100 Millionen, sondern eben diese knapp 4 Millionen Euro. Big Marble Leaf hieß die, sie ist unauffindbar. Sie lag ganz friedlich im Münzkabinett. Dann kamen diese mutmaßlichen, also es kamen die Räuber, 4 Männer, die jetzt vor Gericht stehen. Vor dem Berliner Landgericht beginnt der Prozess. Einzelheiten kurz, bevor wir drüber sprechen, von Daniele Siebert.
Die Täter waren nachts durch ein Fenster in das gut gesicherte Gebäude auf der Museumsinsel, mitten in der Stadt also, eingebrochen. Dort entwendeten sie die rund 100 Kilo schwere Goldmünze Big Maple Leaf aus dem Münzkabinett und verschwanden mit der Beute in einer Schubkarre, die sie über die angrenzenden Bahngleise schoben, inklusive einer Brücke über die Spree. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Es handelt sich um 4 Angeklagte im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Einer der Angeklagten soll Wachmann im Bode-Museum gewesen sein. Er soll Tatwissen zu den Räumlichkeiten und zu den Sicherheitsvorkehrungen im Museum weitergegeben haben. Die anderen 3 Angeklagten sollen den tatsächlichen Diebstahl verübt haben. Es handelt sich dabei um 2 Brüder und ihren Cousin.
Insgesamt, Herr Macho, ein Szenario à la Hollywood, oder?
Ja, das hat was von einem Hollywood-Szenario. Es hat auch was Komisches, auch wenn gerade noch mal betont wird, dass das Museum so gut gesichert sei, kann man sich das schwer vorstellen, dass eine 100 Kilo schwere Goldmünze, die immerhin auch etwas mehr als einen halben Meter im Durchmesser misst, dass die einfach in der Schubkarre da raustransportiert werden kann, ohne dass irgendwo Alarm geschlagen wird, ohne dass irgendwie die Polizei sofort vor Ort steht und so fort.
Mhm. Ja, ich meine, es klingt ein bisschen komisch, aber eigentlich lustig ist es in der Tat gar nicht. Die Einbrecher gehören mutmaßlich einer libanesischen Großfamilie auch an, die auch schon mit anderen Taten auf sich aufmerksam gemacht hat. Zum Beispiel haben sie Schließfächer einer Sparkasse ausgeraubt im Wert von 100 Millionen Euro. Und die Anklage lautet jetzt auf Diebstahl in besonders schwerem Fall. Strafmaß liegt zwischen 3 Monaten und 10 Jahren. Das gilt für Erwachsene. Jetzt muss erst noch geklärt werden, ob die Männer zur Tatzeit, wenn sie es denn überhaupt waren, eben schon Erwachsene waren oder noch Heranwachsende. Was würden Sie denen sagen, wenn Sie sie vor sich sitzen hätten?
Ich würde mit ihnen reden und in Erfahrung bringen wollen. Das ist, glaube ich, das, was mich an diesem Fall am meisten interessiert. Ob sie an dem Materialwert, also die Vorstellung, man zerkleinert die Münze und schmilzt sie ein und kann dann das Gold sozusagen halbwegs auf normalen Kanälen wieder weiter zirkulieren lassen und verkaufen. Ob es ihnen also um Material, um Geld ging oder zwar auch um Geld, aber genau unter Ausnutzung dieses singulären Objekts. Denn tatsächlich ist ja beobachtbar, dass seit einer ganzen Reihe von Jahren so eine Art Wandel auch in der kapitalistischen Grundstruktur stattfindet, so in Richtung eines ästhetischen Kapitalismus. Früher war nur das, was neu war, wertvoll und heute wird es immer mehr das, was alt ist, das, was Kulturgut ist. Wenn ich daran denke, wie selbst etwa der IS oder die Taliban mit Kulturschätzen, ja, Antiquitätenhandel getrieben und dann zum Teil ihre Waffenkäufe finanziert haben, dann ist das, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Ist das eigentlich alter Kapitalismus? Man bricht ins Museum ein und stiehlt eine teure Münze. Oder ist das schon dieser neue Kapitalismus? Die Münze wurde gar nicht zertrümmert, wurde gar nicht eingeschmolzen, sondern landet irgendwo auf dem Kunstschwarzmarkt, auf dem man vielleicht noch viel höhere Preise erzielen kann als den Materialwert.
Das wäre natürlich interessant, wenn sie sich am Ende tatsächlich doch noch wiederfindet.
Ganz genau.
11 weitere Verhandlungstage sind jetzt erstmal angesetzt vor dem Berliner Landgericht. Ich nehme an, Herr Macho, Sie sind in die Schule gegangen. Sie sind nicht zu Hause unterrichtet worden,
ich
oder?
Ich bin selbstverständlich in die Schule gegangen.
Wären Sie gerne zu Hause unterrichtet worden? Hätte das für Sie einen Reiz gehabt als Kind damals? Und gesagt, ach, dann muss ich nicht in die Schule?
Nee, um Gottes Willen. Nein, ich war ganz froh über diese Möglichkeit, in die Schule zu kommen und habe tatsächlich nur Klavierunterricht zu Hause genossen. Alles andere habe ich in der Schule gemacht und war auch froh drum. Die Schule ist ja auch eine Alternative zur Familie und als diese für viele Kinder, unter anderem auch für mich, nicht gerade unwichtig.
Verstehe. Es gibt aber Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen. Und gerade ein solcher Fall wird jetzt nochmal vor dem EuGH verhandelt in Straßburg. Es geht darum, dass ein religiöses Ehepaar in Hessen eben die 4 Kinder zu Hause unterrichten wollte. Da kam aber die Polizei und hat die Kinder abgeholt, um den Schulbesuch zu erzwingen. Aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, weil wir eben eine Schulpflicht haben in Deutschland?
Ja, zunächst mal muss man auch daran erinnern, dass die allgemeine Schulpflicht und die Einführung der allgemeinen Schulpflicht eine ganz große bürgerliche Errungenschaft war. Ein ganz wichtiger Schritt, den die Aufklärung erkämpft hat. Privatunterricht haben immer nur die Eliten genossen, die Aristokraten, die natürlich selbstverständlich von den Privatlehrern zu Hause unterrichtet wurden. Insofern würde ich diesen Aspekt der Schulpflicht nicht gerne kleinreden wollen. Und auch auf der anderen Seite die Vorstellung, dass man jetzt Kinder ganz beliebig mit allen möglichen religiösen oder möglicherweise auch seltsamen Lehrinhalten beglücken kann, ohne dass das einer Korrektur ausgesetzt wird, halte ich nicht für so furchtbar erstrebenswert.
In der Tat wird gesagt, wir können das nicht zulassen. Wir wollen nicht, dass Parallelgesellschaften entstehen.
Eben.
Ja, aber die Eltern sagen natürlich, naja, aber wir haben ein Menschenrecht auf Privat- und Familienleben und dieses Menschenrecht sehen sie verletzt.
Sie haben ja auch ein Menschenrecht auf Privat- und Familienleben, das ihnen nicht genommen wird. Die Frage ist eine ganz andere, nämlich die, ob dieses Menschenrecht auf Familienleben tatsächlich auch einschließt, dass sie ihre Kinder nach Gutdünken selbst zu Hause unterrichten dürfen oder eben die Kinder auch dieser Differenz zu dem Familienleben, das sie vielleicht in der Schule erfahren werden, aussetzen.
Und das Bundesverfassungsgericht hat natürlich gesagt, die Allgemeinheit hat dieses Interesse daran, religiös oder weltanschaulich motivierte Parallelgesellschaften zu verhindern. Eben, Kinder sollen in die Schule gehen. Jetzt klagen die Eltern vor dem Europäischen Menschenrechtsgericht. Das hat aber 2006 auch schon entschieden, dass es kein Recht auf Heimunterricht geben kann. Was meinen Sie, wie dieser Prozess jetzt ausgeht? Das ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei.
Das ist in der Tat ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass er zugunsten der Schulpflicht ausgeht und dass man vielleicht nochmal in Erinnerung ruft, was für ein wichtiges Gut da eigentlich geschaffen wurde.
Ha, jetzt haben wir nämlich auch gerade die Meldung bekommen, der Menschenrechtsgerichtshof hat die Klage dieser deutschen Schulverweigerer abgewiesen. Das wundert uns jetzt nicht.
Das wundert uns nicht und freut uns in
das
gewisser
freut
Hinsicht.
Uns. Ja. Thomas Macho, ein Verfechter der Schulpflicht, hier zu Gast. In Deutschland gibt es wieder Wölfe. Und es gibt einen Streit über diese Wölfe. Die einen freuen sich, dass sie hierzulande wieder heimisch sind und die anderen freuen sich überhaupt nicht. Ja, weil sie als Bedrohung gesehen werden, Herr Macho, diese Tiere, vor allem im Osten. Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Dass man sich so bedroht fühlt vom Wolf. Was meinen Sie?
Ja, das ist ein merkwürdiges Phänomen, das wir auch in Österreich beobachten. Auch in Österreich gibt es gegenwärtig eine Art von Wolfsdiskussion, obwohl es da, glaube ich, gerade mal 7 Rudel oder Familien sind, die bundesweit beobachtet werden.
Mhm. Sie haben ja ein Essay gerade verfasst für die Furche. Das ist eine österreichische Wochenzeitung.
Ja,
ne?
Für die habe ich ein bisschen die Hintergründe dieser Wolfsfaszination.
Genau, und Sie schreiben so tatsächlich auch über die mythologischen Hintergründe. Welche sind das denn?
Ja, das sind eine ganze Reihe von mythischen Hintergründen, die auch sehr interessant sind. Also die Geschichten von den Verwandlungen in Wölfe, die eben vor allem kriegerische Männerbünde leisten. Was ich aber auch sehr spannend finde, und das ist so eher ein kleines Detail, dass diese Geisterwölfe oder Werwölfe immer besonders gefürchtet wurden in den sogenannten Rauhnächten zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, die gerade jetzt hinter uns liegen.
Ja, ja.
Und insofern ist es ein seltsamer historischer Zufall, dass in diesem Moment auch die Wolfsdebatte wieder an Signifikanz gewinnt.
Und warum gerade in den Rauhnächten? Sind da die Ängste besonders groß? Warum?
Die Rauhnächte sind so eine Zeit zwischen den Zeiten, über deren Ursprung man viel spekulieren kann. Und diese Zeit zwischen den Zeiten hat man sehr oft mit einer Umkehrung der Verhältnisse assoziiert. Unter anderem auch mit einer Wiederkehr der Toten. Und diese Wiederkehr der Toten, die betraf dann oft auch solche komischen Geisterwölfe oder wilden Horden, die dann eben durch die Wälder ziehen und als wilde Jagd dann auch in Sagen und Legenden eingegangen sind.
Jetzt gucken wir nochmal nach Sachsen, also in Österreich. Ist es richtig, besteht die Angst auch, aber in Sachsen gerade auch. Da ist es eigentlich so, dass Naturschützer sagen, komisch, denn wenn die Sachsen entspannter wären, dann könnte der Wolf eigentlich sowas wie das Markenzeichen Sachsens sein. Ein stolzes Tier, das sein Territorium verteidigt. Ja. Aber das scheint so nicht gesehen zu werden.
Das scheint nicht so der Fall zu sein und vielleicht ist es auch besser so, denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Wolf auch das Identifikationstier für kriegerische Männerbünde war und vor allem natürlich für allerlei Arten von Faschisten. Mhm. Der Faschismus hat zu dem Wolf immer eine, wenn man so will, freundschaftliche Beziehung unterhalten, was sich noch spiegelt in den Zeichentrickfilmen von Tex Avery oder Walt Disney, wo der Wolf ja dann sehr explizit etwa mit dem Nazi-Regime assoziiert wurde.
Insofern sind Sie da eher froh, dass die Sachsen das nicht als Markenzeichen entdecken. Ja?
Nein, also das ist ein Glück, dass das jetzt nicht sozusagen das Markenzeichen für Sachsen wird.
Gut, aber wo liegt denn dann die Angst tatsächlich so in der tiefen Schicht? Ist das tatsächlich noch eine Angst vor dem Werwolf oder wird auf den Wolf projiziert insgesamt die Bedrohung, die man empfindet? Dass man sagt, wir fühlen uns unsicher, die Welt verändert sich so sehr, also irgendwie, ja, wir sind nicht mehr sicher und der Wolf ist schuld.
Ja, der Wolf ist ein Symbol für diese Verunsicherung, für die Veränderung von Lebensumständen, für Bedrohungsängste und dergleichen mehr. Und natürlich passt dazu sehr gut, dass der Wolf umso dramatischere Dimensionen annimmt, je seltener er gesehen wird. Also es gibt natürlich Leute, die besonders viel Wolfsangst haben, die in ihrem Leben nie einem Wolf begegnet sind. Während eben die Menschen, die tatsächlich damit zu tun haben, man kann da heute etwa in der Frankfurter Allgemeinen ganz schöne Interviews mit Menschen lesen, die eben tatsächlich dieser Bedrohung ausgesetzt sind, weil sie Schafhalter sind und überlegen müssen, wie sie die Nutztiere, die sie betreuen, eben schützen können. Aber die reden dann nicht so in diesen mythischen, legendären Bereich hinein, sondern bleiben realistisch und überlegen halt Schutzmaßnahmen, die sinnvoll sind. Und Ja, und klingen erstaunlich viel pragmatischer, als man sich das sonst vorstellen würde.
Es scheint ja tatsächlich auch so zu sein, dass der Wolf gar nicht so viele Schafe reißt, sondern sich eher von Rehen und Hirschen ernährt.
Ja, und dort dann halt zu einer Konkurrenz für die Jäger wird. Aber mein Gott, damit müssen sich die Jäger dann halt im Zweifelsfall abfinden, dass das Rotwild, das sie gerne geschossen, verzehrt oder verkauft hätten, dann vielleicht nicht ganz so zahlreich ist wie in vergangenen Jahren.
Mhm. Nun sind Sie Kulturwissenschaftler, Herr Macho. Würden Sie sagen, wir brauchen den Wolf, weil er so früher hier heimisch war, weil er zur Kultur gehört? Oder brauchen wir ihn eigentlich nicht? War es ein Fehler, sich darum zu bemühen, dass er wiederkehrt?
Also zum Teil sind ja die Wölfe von selbst gekommen, ebenso wie die Bären. Und da hatten wir ja eine ähnliche Diskussion. Also die Frage der Ansiedlung stellt sich ja immer dann als eine zweite Option nach der ersten Reaktion von Angst oder dem Wunsch, sie rasch wieder loszuwerden oder so. Und im Sinne der Vielfalt von Tierbeständen ist natürlich immer zu begrüßen, wenn Tiere sich wieder ansiedeln, die zuvor ausgerottet wurden. Mhm. Man kann im Zweifelsfall dann eben die entsprechenden Maßnahmen treffen, wenn eben, was weiß ich, Wölfe sehr auffällig werden. Das ist ja schon diskutiert worden, dass man dann so eine Art Wolfsmonitoring hat und auf diesem Wolfsmonitoring dann sehen kann, ob es irgendwelche besonders auffälligen Tiere gibt. Aber man muss.
So lenkt man natürlich auch einen Fokus sehr, sehr stark auf die Wölfe. Da habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht schürt das die Angst noch zusätzlich.
Ja, das kann leicht sein. Das kann leicht
sein. Aber im Großen und Ganzen würden Sie sagen, nein, es ist ein Glück, dass der Wolf oder dass es wieder Rudel gibt, sowohl jetzt in Österreich wie zum Beispiel auch in Sachsen.
Genau, es ist eher ein Glück als ein Schaden und es ist etwas, worauf man nicht zwingend so hysterisch reagieren müsste.
Ich wünsche Ihnen, Herr Macho, dass Sie jetzt gut nach Hamburg kommen, denn wir haben vorhin ja in den Nachrichten nochmal gehört, jeder vierte Zug hatte 2018 Verspätung.
Ja.
Aber Sie werden es sicher schaffen. Sie halten einen Vortrag in der Hamburger Kunsthalle. Da läuft derzeit die Ausstellung Kamikaze. Worum wird sich Ihr Vortrag drehen?
Ja, schon um dieses Thema des Kamikaze, das aus dem Japanischen stammt und wörtlich übersetzt göttlicher Wind heißt und eben so etwas wie suizidale Kriegsführung beschreibt, die in Japan tatsächlich entwickelt und exportiert wurde, sehr erfolgreich.
Mhm.
Interessanterweise sogar in den Nahen Osten, denn das erste große Attentat auf einem Flughafen in Israel 1972 ist ausgerechnet von drei Japanern durchgeführt worden.
Sie haben sich ja auch in einem Buch ganz eingehend mit dem Thema Suizid beschäftigt. Ja. Warum ist das etwas, was Sie sehr beschäftigt?
Ja, das ist ein Thema, das mich seit vielen Jahren beschäftigt und das mit der großen Umwertung des Suizids in der Moderne zu tun hat, seiner Politisierung, aber auch des Auftauchens in Auseinandersetzungen um Sterbehilfe, aber auch etwa in der Kunst. Philipp Vandenberg, der Künstler, der in Hamburg ausgestellt wird, hat sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und tragisch genug dann auch 2009 selbst das Leben genommen.
Ist es wichtig zu sagen Suizid und nicht etwa das Wort Selbstmord zu verwenden?
Ja, das halte ich für ganz wichtig deshalb, weil der Selbstmord unter diesem Titel sehr häufig stigmatisiert, tabuisiert und verboten wurde.
Während ein Suizid oft etwas ist, was man gar nicht verhindern kann, weil man zum Beispiel in einer depressiven Phase ist.
Zum Beispiel.
Ja. Also, aber aus künstlerischer Sicht gesehen ist es interessant, weil es eine Umwertung gibt, sagen Sie.
Weil es eine Umwertung gibt und weil für Künstler das noch andere Dimensionen hat, was sich unter anderem auch in wesentlich höheren Suizidziffern als im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung ergibt. Also Maler und Bildhauer haben bis zu dreimal höheres Suizidrisiko als andere Bevölkerungsteile.
Vielleicht, weil sie die anderen Welten näher haben, weil sie die erforschen wollen? Ich weiß es nicht.
Genau,
haben Sie eine These?
Weil sie die anderen Welten erforschen wollen, weil sie damit beschäftigt sind, auch sich selbst zu thematisieren und zu reflektieren. All das spielt eine ganz große Rolle.
Also ich bin ganz froh, dass Sie sehr lebendig in dieser Stunde hier zu Gast waren. Danke Ihnen dafür.
Ich bedanke mich auch, Frau Schäfer.